Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra! Podcasts und nach einer langen Produktionspause freue ich mich, hier wieder vor Ort in der Burghalle zu sitzen und ein Gespräch aufzunehmen. Und lange Produktionspause ist natürlich für euch Hörende überhaupt gar nicht aufgefallen, weil wir immer noch in beständiger Regelmäßigkeit alle 3 Wochen publizieren. Ich hatte aber viel vorbereitet und in so einem Wahnsinn alle Folgen vorab aufgenommen. Und jetzt komme ich langsam wieder so rein und freue mich total, Michael Sukow hier zu Gast zu haben. Hallo Michael.
Hallo Christian.
Michael ist Kulturwissenschaftler und seit 1987,
richtig,
Michael nickt, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Burg im Bereich Designtheorie und hat viel publiziert und geforscht und vor allen Dingen zur Alltagskultur. Und das ist natürlich besonders interessant, weil du, Michael, ja eigentlich in, ich würde fast sagen, zwischen 3 Systemen sozialisiert bist. Einerseits in der DDR hast du ja quasi Alltagskultur an der HU studiert,
ja,
in Berlin. Dann kommt die Wende, die ja nochmal eine ganz eigene Alltagskultur mit sich gebracht hat. Und jetzt, ich habe mich dann hier in meinen Notizen nach tatsächlich hingeschrieben, ja, was eigentlich, was sind wir, Spätkapitalismus, irgendwie sowas. Aber da kommt ja mit den neuen Gerätschaften, mit denen wir uns befassen und den Wegen, wie wir zu denen kommen, ja, nochmal eine ganz andere Alltagskultur dazu, aber da können wir später nochmal drüber reden. Und wenn du 1987 hier angefangen hast, ist 2023, dein letztes Jahr, das heißt, wenn dieser Podcast erscheint, ich nehme mal an, so im September, Oktober 23, dann wirst du in Rente gehen. Und das ist ein unglaublich toller Anlass, mit dir darüber zu sprechen, aber das soll kein akademischer Nachruf sein, sondern wir wollen miteinander über Sachen sprechen. Und tatsächlich sprechen wir deswegen, weil du mir eine E-Mail geschrieben hast, und zwar zu dem Podcast Episode 60 mit Peter Eckert, wo wir über den Offenbacher Ansatz und die Theorie der Produktsprache gesprochen haben. Und da war ich erstmal so ein bisschen, also ich habe mich einerseits über deine E-Mail gefreut, auf der anderen Seite natürlich war ich so, hoppla, oh Gott, ich lese das mal vor, was du geschrieben hast. Also ich mache das mal.
Ja, klar.
Genau, lieber Christian, danke, habe eben die neue Podcast-Folge mit Peter Eckert gehört und die Theorie der Produktsprache, die hier seltsamerweise so bestaunt wird. Dabei ist das eine Parallelentwicklung seit den späten 1970er Jahren in Offenbach und Halle gewesen. Du, also ich, sitzt also in einem der beiden Herkunftsnester. Und die methodischen Anwendungen im Unterricht, von denen Peter Eckert hier spricht, hat es an der Burg bei Oelke auch schon seit damals bis in die 1990er Jahre gegeben. Dann war alles 25 Jahre lang systemisch pedantischer Quatsch, verlacht, vergessen, naja, so läuft das eben. Über das, was mit integrierendem Design gemeint sein könnte und wie neu das ist, gäbe es viel zu sagen. Ihr habt da viel Wichtiges besprochen, Exklusivität versus Inklusivität, Ästhetisierung, aber mich beschlich zwischendurch der Gedanke, da redet man sich zig Jahre lang den Mund fusselig und jetzt wird das als sowas als neueste Erkenntnis präsentiert. Lachsmiley. Okay, das war eine spontane Meldung. Und also Zitat Ende. So eine E-Mail hast du mir geschrieben. Ich danke dir recht herzlich für diese E-Mail. Ich finde das einen wichtigen Beitrag und hat mich ja auch erstmal so innehalten lassen, weil ich gedacht habe, okay, oh Gott, was habe ich denn jetzt hier nicht auf dem Schirm gehabt und musste mich auch erstmal wieder reinfusseln und überhaupt erstmal mich zu Oelke belesen. Und gleichzeitig mir gedacht, naja, wenn du so bewandert bist im Mundfusselig darüber reden, dann lass uns das doch mal hier machen. Und meine erste Frage ist tatsächlich, Michael, was war denn hier los? Was hat sich denn hier in der Produktsprache in Halle entwickelt? Oder was hat dich überhaupt dazu bewogen, diese E-Mail zu schreiben? Wo siehst du da die Punkte, die kritisch sind oder erwähnenswert? Oder was möchtest du dazu generell sagen?
Naja, kritisch, diese Ironie oder der Sarkasmus, der da vielleicht ein bisschen aus den Worten gesprochen hat, rührt daher, dass es tatsächlich, das ist aber bei dem Thema Design und Designreflexion und Diskurse auch nicht anders als in vielen anderen Bereichen, dass es immer so Wellen gibt. Ne? Also das etwas, was mal so richtig Hype war oder was mal Konsens war vielleicht auch oder was jedenfalls aktuell immer wieder diskutiert wurde, dass das dann irgendwann abklingt, dass es in Vergessenheit gerät, dass andere Dinge wichtiger werden und dann ist es irgendwann so weit weg, dass dann neue Generationen kommen und das nicht mehr kennen oder sich daran nicht erinnern. Und dann kann es aber eben passieren, dass in bestimmten Situationen wieder Notwendigkeiten entstehen, über das, was zu dem neuen Zeitpunkt dann so gedacht wird und wie sich alles erklärt wird und was für Programmatiken formuliert werden, hinauszudenken, ne? Weil die Probleme sich ändern oder wandeln und so weiter. Und dann fängt man an, vielleicht an, Dinge zu entwickeln, die plötzlich wieder so ähnlich klingen wie das, was, weiß ich nicht, 20 Jahre vorher oder so besprochen wurde. Und dann ist es natürlich gut, wenn man dann da hingucken kann oder wenn man es irgendwie auf dem Schirm hat, dass darüber schon mal geredet wurde, ne? Also das habe ich jetzt in dieser, doch offensichtlich schon sehr langen Zeit, in der ich mich mit solchen Sachen beschäftige, überhaupt als Kulturwissenschaftler, auch in anderen Bereichen, öfter erlebt. Ne? Also der Ästhetikbegriff zum Beispiel, ne? der ist mal in eine Richtung gedacht worden, die ist dann irgendwie abgebrochen, 80er Jahre, Humboldt-Uni, nicht nur Humboldt-Uni. Da gab es Ästhetikkonzepte, die über diese typische konzentrierte Ästhetik deutlich hinausgingen. Und irgendwann ist das verschwunden. Dann,
wo gingen die denn hin, wenn die über die Kunstästhetik hinausgingen?
Da gibt es einen zentralen Begriff, der nennt sich Ästhetik der Aneignung. Das ist also quasi ein Ästhetikkonzept, was jegliche menschliche Tätigkeit, Alltagstätigkeit, produktiver wie konsumtiver, ganz egal, Art, auch unter einem ästhetischen Aspekt betrachtet und daraus ein Ästhetikverständnis ableitet oder ein Verständnis des Ästhetischen, was quasi einen Aspekt jeglichen menschlichen Lebens und von Lebenstätigkeit ist und eben nicht so separiert wird, auch in bestimmte Bereiche geschoben wird, also wie etwa in der Kunst oder so. Ne?
Hast du ein Beispiel?
Wie meinst du Beispiel?
Ein Beispiel für genau diese Art der Ästhetik. Also klingt erstmal sehr abstrakt.
Ja, gut, da bediene ich mich eines schönen Vergleichs von einem der Protagonisten dieses Konzepts, Lothar Kühne, der Philosoph, der in Mitte der 80er gestorben ist. Der hatte mal so einen sarkastischen Vergleich. Der hat verglichen das ästhetische Kunstwerk Torte mit dem Schwarzbrot. Und hat gesagt, das ästhetische Kunstwerk Torte, da setzt man sich davor, man isst es natürlich auch irgendwann, aber man setzt sich erstmal davor und freut sich über die schöne Gestalt der Torte. Und die ist ja auch so inszeniert, ne? Und so weiter. Während das Schwarzbrot, das isst man, wenn man Hunger hat. Und was dabei passiert, dass man kaut, dass man die Körner spürt und schluckt. Und er hat das richtig schön anschaulich ausgedrückt, die Peristaltik der oberen Verdauungsorgane und so weiter, die den Speisebrei herstellen und weiter tiefer in den Leib reinschieben und dergleichen. Und er sagt, das wird nach diesem Ästhetikkonzept, die das Ästhetische nur in dieser Beziehung, dieser kontemplativen Beziehung zur Torte sieht, das wird nicht als ästhetisch relevant angesehen. Ja. Ist es aber. Ja.
Also es geht um eine eher ganzheitliche Erfahrung der Wahrnehmung. Also dass zum Beispiel eben Sinnlichkeit nicht nur unsere Gesichtssinne plus Tasten ist, sondern dass eben auch das Schlucken eine sinngebende oder sinnfällige
sinnlich-körperliche Erfahrung, die dabei eine Rolle spielt. Ja. Und das ist deshalb interessant, weil wir ja eigentlich mehr so über Design und sowas reden wollen. Ne? Weil das Ästhetische, was ja also im Design und in den Design-Diskussionen wird immer über das Ästhetische gesprochen. Ne? Aber es hat doch eher die Tendenz, dass man sich diese besondere Beziehung wie zur Torte, ne? Vorstellt. Die stylische Torte, die ist ästhetisch interessanter als das langweilige Schwarzbrot oder so. Ne?
Ich meine, es gibt ja den Spruch, andere Leute Brot schmeckt immer wie Kuchen.
Ja, ja, da kommt dann der Aspekt rein, dass es was anderes ist, was Neues, was Aufregendes und so weiter. Naja, ich wollte auf Folgendes hinaus, ich wollte sagen, dass in den Design-Diskursen wird viel über das gesprochen, was in der Gestalt des Designten zu lesen ist, was dort für Bedeutungen mitgeteilt werden, welche hineingelegt werden, welche herausgelesen werden und so weiter. Und der Aspekt des Gebrauchens ist aber natürlich vielfältiger. Das Praktische hat mit Aktivität zu tun, hat mit Sinnlichkeit zu tun. Und wenn man diesen Aspekt des Designs mit ins Kalkül nimmt und wieder mehr diskutiert, dann muss man eben auch einen passenden Ästhetikbegriff dafür haben, also einen Begriff der ästhetischen Beziehung, ne? Und deshalb, naja, das ist so ein Beispiel dafür, für so eine Diskussion, die so ihre Höhepunkte hat und dann wieder verschwindet oder erst wieder später aufgegriffen wird.
Und spielt diese Art der Ästhetik bei Oelke eine Rolle? Oder kannst du vielleicht auch mal für die Hörenden Oelke noch mal so ein bisschen, also wir sagen mal Oelke, also die Person noch mal einordnen und vielleicht auch das Wirken von Horst Oelke hier an der Burg?
Ja, Horst Oelke, einer aus der Generation meiner, sozusagen meine Elterngeneration, ne, Jahrgang 1931. Er hat Gestaltung studiert und zwar erst so eine kunsthandwerkliche Richtung in Schneeberg, damals an dieser Fachschule für alle möglichen kunsthandwerklichen Bereiche und dann Industriedesign und er hat dann irgendwann, das ist auch ein historischer Moment sozusagen, dass Designer anfingen, das waren ja meist Designer, weniger Designerinnen damals, zu überlegen, ja, wie können wir, das hat auch mit Ulm zu tun, ne, mit dem, was aus Ulm kam und von der HFG Ulm, wir müssen die Profession qualifizieren, wir müssen sie theoretisch und konzeptionell qualifizieren und dann haben sie sich umgeschaut, was man da so als Hilfswissenschaft sozusagen beiziehen könnte. Und dann kam die Semiotik in Blick und Systemtheorie und sowas. Und er hat dann, also es gibt so ein, ich würde sagen, das ist vielleicht der zentrale Punkt seines Konzepts, ein sogenanntes Funktionsklassenschema entwickelt. Du fragtest ja nach dem Ästhetischen bei Oelke, ja, ne? Das sind 9 oder 10 Funktionsgruppen. Und da kommt auch das Ästhetische als ästhetische Funktion vor, dass also die Dinge, auch wenn sie gestaltet werden oder auch unter dem Aspekt gestaltet werden, dass sie eine ästhetische Funktion haben, neben der kommunikativen Funktion und einigen anderen. Da gibt es, also das ist so ein typischer Versuch, etwas zu systematisieren und damit eben auch erstmal auseinander zu pflücken.
Ja.
Ne, das Ästhetische erscheint da auch wieder separiert, ne? Aber das ist ja auch erstmal notwendig, man muss es auseinanderpflücken und dann wieder neu zusammensetzen. Und Oelke und andere Leute, da gibt es in Berlin, in Weißensee gab es Hückler, ne? Ich weiß nicht, ob der da, Alfred Hückler, und andere und die Kollegen in der alten Bundesrepublik, da gibt es auch einige, die auch interagiert haben und kommuniziert haben. Die haben dann Sachen entwickelt, die später, so als sehr nüchterne, analytische und trockene Systemtheorie oder so aufgefasst wurden. Und dann hieß es, wo ist denn da die Intuition, die Kreativität, die Spontanität und so weiter. Und dann ist es doch sehr in die Kritik geraten. Und dann hat man es beiseite geschoben eigentlich. Ich denke, es wird Zeit und solche Gespräche, wie du sie neulich geführt hast, da wird es ja auch klar, dass es Probleme gibt, Problemzusammenhänge, die man einfach mit so einer stylistisch oder intuitiv kreativen Haltung alleine nicht mehr bewältigen kann. Ne?
Die sind zu wicked, diese Probleme, um die mit diesem einen Schwert sozusagen bearbeiten zu können. Aber ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Und zwar hast du gerade gesagt, dass das bezieht sich auch so ein bisschen auf Ulm, aber dass sie diesen Drang zur Verwissenschaftlichung hatten oder diesen Drang zur Erklärung oder Rechtfertigung. Kannst du mir nochmal erklären, warum die das hatten? Was war denn der Beweggrund dafür?
Ich denke, das liegt, also die Situation war ähnlich, dass allmählich also Gestaltungsprobleme aufgetaucht sind mit der technologischen Entwicklung, mit der medialen Entwicklung, überhaupt mit dem komplizierter werden der Kulturen und der Industriekultur auch, und so weiter, ne, die man also mit so einem direkten, ja, ich sage mal gerne stylistisch gestalterischen Blick nicht mehr bewältigen konnte oder wo man sich gefragt hat, was da alles jetzt aufläuft. Als Beispiel, also Ulm ist ja tatsächlich so eine Institution, die da innovativ war und auf die sich viele bezogen haben und die auch vieles ausgelöst hat und die für Leute wie Oelke wirklich Vorbildfunktion hatte, ne? Also eine Lebensanregung war. Ne? Die haben ja irgendwann ihre Abteilung Architektur in industrielles Bauen umbenannt, ne? Und das liegt einfach daran, dass die Bauaufgaben zu der Zeit, die wurden so komplex und die wurden immer systemischer, also systemhafter. Und der strukturelle Aspekt hat eine größere Rolle gespielt. Baukasten, Modulbaukastensysteme und neue Materialien und Konstruktionsprinzipien und so weiter. Und da hat man gesagt, ja, wie soll ich denn da mit so einem klassischen, an den Renaissance-Architekten geschulten Blick und einer Auffassung von Architektur als Kunst noch mit klarkommen? Ne?
Ja, also haben die sich das als eine Art von Hilfsbaukasten, also sich diese Theorien entwickelt, um mit den neuen Anforderungen, die ihre Lebens- und Produktionsumwelt an sie gestellt hat, zurechtzukommen. Das finde ich interessant, weil ich fast, also weil manchmal denke, dass wir als Gestalterinnen und Gestalter, die oft eine Theorie entwickeln müssen, um uns gegenüber anderen zu erläutern. Also dass das eigentlich unsere, also eine Behelfswissenschaft würde ich eher benutzen, um den anderen, also wer auch immer das sein mag, aber Entscheidungsträgern, Tragenden an verschiedenen Ebenen zu erklären, warum Gestaltung wichtig ist. Also warum das, was wir tun, in deren Logik eine Beständigkeit hat.
Ja.
Und ich finde es total interessant, das sozusagen eigentlich von dir andersrum zu hören, dass die das wirklich gar nicht als eine Art von Argumentationsmuster nach außen, sondern vor allen Dingen als ein Werkzeug zur Welterschließung für sich genutzt haben, rauszufinden, ja, okay, so komplex ist es gerade und nur durch dieses oder vielleicht durch eines dieser Systemanalysen können wir es überhaupt handhabbar machen, aufschlüsseln, überhaupt nicht zu einer Wirkung gelangen, die wir dann auch bemessen können.
Genau, und aber dazu gehört auch, dass man die eigenen Tools damit weiterentwickelt hat, ne?
Inwiefern haben die das gemacht?
Also hier an der Hochschule konnte man das beobachten. Die Grundlehre hat sich verändert. Die Grundlehre für die Designfachbereiche. Ne?
Von wo nach wo hat die sich entwickelt?
Dass zum Beispiel, also wenn gerade in der Innenarchitektur, die damals noch Produkt- und Umweltgestaltung im Bereich des Wohnens oder so ähnlich hieß, und da also auch im Möbelbau etwa Modulbaukastenprinzipien und so weiter entstanden sind, dann musste man eben in der Grundlehre eben genau darauf eingehen. Also so abstrakte Formen und Modulprinzipien, strukturelle Prinzipien und so weiter ausprobieren und eben nicht mehr nur Farbe, Licht, Raum oder so, sondern eben auch solche Dinge, ne?
Na klar, stimmt, weil in einer klassischen Kunsthandwerksschule hast du das ja nicht.
Eben,
ne? Da baust du ein Möbel, wie du ein Möbel als Tischler eigentlich baust,
genau,
ein Stück vielleicht raffinierter oder
ein bisschen schlüssiger. Als Plastik eben, ne?
Genau, und das fällt ja dann aus. Du hast mit Horst Oehlke noch zusammengearbeitet?
Ja, hier in der Hochschule? Ja, ist ja 1996 emeritiert. Und so lange haben wir noch zusammengearbeitet, ja.
Wie hast du diese Theorie der Produktsprache für dich angenommen und weiterentwickelt?
Ja, gute Frage. Also ich kam auch von der Humboldt-Uni, ne? Und wie soll ich sagen? Ich bin immer ein bisschen auf Distanz geblieben, weil mein Stallgeruch ist der Humboldt-Uni. Stallgeruch, die Kulturwissenschaften an der Humboldt-Uni, die unter anderem eben von Leuten wie dem erwähnten Lothar Kühne geprägt waren. Und das Konzept von Horst Oehlke, das kam direkt aus dem Designbereich, die Motivation. Und das Beispiel der doch auch wieder separat dargestellten ästhetischen Funktion, das war schon so ein Reibungspunkt, ne? Ich habe durch Oehlke und seine Leute, die jetzt heute alle gestandene Designerinnen sind, eben viel über die Praxis des Designs und des Gestaltens gelernt, was wichtig und notwendig war, um auch selber theoretisch darüber nachdenken zu können. Insofern habe ich das absorbiert und Oehlkes Überlegungen zu den zu grundlegenden Funktionsklassen des Gegenstands, die sind ja auch in ihrer Differenzierung weitergetrieben.
Ja.
Und da bei Oehlke zum Beispiel oder bei bei den Leuten von der HFG Offenbach, Jochen Groß beispielsweise, ja. Da erfährt man viel mehr über das, was Funktionalismus eigentlich bedeutet, als dieser Klischeebegriff formvolles Function oder so aussagt. Ne?
Ja.
Und das war alles schon sehr wichtig. Aber irgendwann gab es auch wieder die Notwendigkeit der Integration, ne? Und sich zu fragen, was ist denn eigentlich wirklich die spezifische Kompetenz des Designers oder der Designerin, was Designerinnen einbringen in die Hervorbringung eines Gegenstands, und so weiter. Und da ich glaube, da habe ich dann halt weitergedacht oder integrativer gedacht. Ja. Ökes Aufgabe war das Sezieren, das Auseinandernehmen. Ja. Und dann kam eben wieder so ein Moment, wo man das mehr so integrieren musste, ne? Also zusammenfügen.
Genau, ich versuch's mal schnell. Also du hattest mir, oder in dem, es gibt diesen Beitrag Horst Oelke und der erweiterte Funktionalismus in der DDR von Siegfried Gronert.
Ja.
Und da, das ist auch in dem Buch hier mit drin.
Ja, ja, genau. Ne?
Genau,
ja.
Also in dasselbe Buch, was wir auch schon mit Peter Eckert besprochen haben, der Offenbacher Ansatz, ja. Die Theorie der Produktsprache auf Seite 314 folgender. Schreibt Siegfried Gronert. Für die Produktfunktion gelangte er, Oelke, schließlich zu einem sehr allgemeinen Schema, bestehend aus Produkt, Mensch, Umgebung, Gesellschaft und im Zentrum dem tätigen Menschen als Produzent und Konsument. Diese Kategorien werden weiter in insgesamt 6 Produktfunktionen gegliedert, in utilitäre, leistungsbezogene, faktibilitäre, der Herstellung bezogenen, operationale für den Gebrauch, kommunikative für Zeichen, ästhetische für Gestalt und ökologische für Umwelt. Also das ist das, was du meinst mit diesem Sezieren, mit dem Auseinandernehmen.
Ja.
Und in deiner Lehre oder in deinem Weitergehen an der Burg hier, hast du das wieder zusammengebracht als eine ja, das ist wieder das Design sozusagen wieder ins Zentrum gestellt.
Naja, also das Design wieder ins Zentrum gestellt, kann man so nicht sagen. Es ging ja Oelke auch darum. Ne? Mhm. Aber so wie du es eben ausgedrückt hast, so muss man es auch ausdrücken, wenn man davon ausgeht, also von Gronerts Interpretation und von Oelkes Vorgaben dazu. Du hast wahrscheinlich ganz unbewusst und spontan gesagt, dass das Ästhetische mit der Gestalt assoziiert wird oder dass dort der Ort des Ästhetischen ist. Und genau das meinte ich ja vorhin auch, dass das eben eine Verengung ist. Ne? Und das ist wieder so eine Tendenz zur Separierung. Es gibt also das Ästhetische als separat wahrnehmbaren Aspekt und der hat eben mit der Gestalt zu tun, was bedeuten würde, dass die Designerinnen, da sie ja die Gestalterinnen sind, verantwortlich sind für den ästhetischen Aspekt der Dinge. Und das ist genau ein Punkt, an dem man nicht stehen bleiben darf. Denn die anderen Dinge, die ja mit in diesen Begriffen aufgeführt sind, das Utilitäre, das Faktibilitäre, auch das Ökologische, das Ökonomische kommt übrigens auch vor. Das sind die systemischen und kontextuellen Bezüge, weil jeder Gestaltungsgegenstand steht ja in einem Kontext, ne? Ja. Sowohl in der Phase des Machens wie auch des Gebrauchens dann. Also die äußeren kontextuellen systemischen Bezüge und in diesen Begriffen wie faktibilitär und utilitär und so weiter, da steckt auch was Inneres Systemisches drin, aber das ist bei Oelke kaum ausgeführt.
Also das lässt ja offen.
Ja, also das sind so Punkte, wo man weiter gehen kann, wo man dann so sich fragen muss, also das, wir leben in einer Welt, wo jedes System Subsysteme hat und wo jedes System auch ein Subsystem ist. Ne? Also ist das Objekt, das muss man auch als Subsystem sehen. Und dann kann man diese einzelnen Aspekte auch besser zusammenführen. Der Gegenstand der Gestaltung ist ein Subsystem befindet sich in übergeordneten Systemen und ist und die eigenen, die, das, das, die inhärente Systemhaftigkeit sozusagen, die integriert das alles, die Materialität, die Funktionsweise, die Nützlichkeit und auch die ästhetischen Aspekte, denn alles, was getan oder was passiert mit dem Ding, dass es gemacht wird, dass es dann gebraucht wird, hat mit menschlicher Tätigkeit zu tun, die einen ästhetischen Aspekt hat. Mhm. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen verrückt und es ist auch alltagssprachlich und alltagsdenkenmäßig schwierig, das immer so im Blick zu behalten. Und man hat die Neigung, das zu separieren. Ne? Und das ist genau der Punkt.
Aber das hat doch was damit zu tun, dass ich sag jetzt mal, ich Es geht ja auch hier um Designausbildung und Designstudium. Das ist ja aber manchmal erstmal grundlegend wichtig, ist erstmal zu erkennen, ja, es ist integriert, aber um es handhabbar zu machen als beginnender Gestalter und als anfangende Designerin, ist es erstmal gut, das auch kurz auseinanderzunehmen. Weil wir schauen uns mal das an, schauen uns das an. Und dann ist aber wichtig, eben mit, umso weiter man im Studium fortschreitet, anzuerkennen, dass alles miteinander in Abhängigkeiten steht und eben Gebrauch wie Betrachtung, wie auch der Akt des Erwerbens und des Verteilens eine ästhetische Praxis in gewisser Weise ist.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass dadurch, dass sich sehr viel digitalisiert in den Fertigungs- wie auch in den Gebrauchs- und Wahrnehmungsprozessen, diese ästhetische Ebene sich beginnt einzuschränken?
Also das ist
nicht ohne auf so ein früher war alles besser, darauf will ich überhaupt gar nicht raus. Es ist eher eine Sache der Oberflächen, die ja sehr reizarm sind, bis auf das, also bei einem Telefon oder bei einem Tablet oder bei einer Bedienoberfläche von einer Investitionsgütermaschine, die jetzt ein Touch-Display hat.
Ja.
Dadurch natürlich die Fingerbeere weniger gereizt wird, alles sehr visuell belegt ist.
Ja. Ja, das ist ja ein großer Streitpunkt und es ist auch, da gibt es ja auch eine Menge Klischeevorstellungen inzwischen, genauso in der Richtung, wie du das jetzt gesagt hast. Es gibt die Behauptung, dass wir etwa durch Tätigkeiten, die weniger mit Haptik zu tun haben, wo wir unsere Feinmotorik weniger einsetzen müssen und so weiter, dass das dann eine ästhetische Verarmung wäre. Ich würde ja behaupten, es ist einfach in unserer gesamten Lebensästhetik oder wie man das auch immer so ausdrücken soll, gibt es eine Verschiebung. Ja? Also die Leute sitzen nicht mehr vor ihren Zeichenbrettern und hantieren mit den Linealen und ihren Stiften, verschiedene Härten und Weichen der Minen und so weiter, sondern machen das eben an ihren digitalen Geräten. Und da ist tatsächlich weniger Haptik, spielt weniger die Haptik eine Rolle und dieses Gefühl, was man hat, wenn man Dinge bewegt, die eine Masse haben und also die elementaren Dinge, die man halt mit der Hand ausführt und so weiter. Das ist richtig, aber auf die Gesamtheit unserer Lebenstätigkeit bezogen ist es nur eine Verschiebung, glaube ich. Also schau dir an, in der Alltagskultur, die Leute suchen Kompensation im Sport und bei allen möglichen Outdoor-Aktivitäten und fahren Fahrrad und was weiß ich nicht alles. Also es ist eine Verschiebung, es ist die Proportionen ändern sich und bestimmte Tätigkeiten, da verarmt das sozusagen in Anführungszeichen, bei anderen
wird es reichhaltiger.
Ja. Und wenn du dich mal selber beobachtest, wie du mit deinem Telefon umgehst, ne? Also ich denke auch manchmal drüber nach und ist ja auch ein Objekt, ne? Das hat ein Gewicht, das hat eine Oberflächenqualität und eine Haptik und so weiter. Du musst aufpassen, dass es dir nicht runterfällt. Also du musst es auch wirklich handeln. Ne? Du musst es richtig...
Wenn ich mich da aber selber beobachte, bin ich dann eine ganz schöne Schlampe mit diesem Gerät. Also ich habe so eine... kein Werbekontent, so eine Otterbox. Und die... das kann mir unglaublich von unglaublichen vielen Höhen runterfallen, dieses Telefon. Und also da habe ich bewusst, ich kann dem, weil es ein Alltagsgegenstand ist, eigentlich ein Werkzeug, dem nicht diese Wertschätzung entgegenbringen, die das in der Gestaltung eigentlich von mir verlangt. Also ich bin da so, also ne, wieso ist es so gestaltet, dass es nicht einfach von der Tischkante fallen kann, ohne zu zerbrechen, wo es doch aber dazu da ist, genutzt zu werden und nicht an Funktionalität einzubüßen, sobald es der Gravitation ausgesetzt ist.
Das ist wahrscheinlich eine Designaufgabe.
Ja, genau. Okay.
aber wenn du sagst, du bringst diesem Gerät nicht die Wertschätzung entgegen, die du meinst, dass die es von dir verlangen würde, dann würde ich sagen, das beweist, dass du souverän damit umgehst. Und du benutzt es ja trotzdem, du erreichst deine Zwecke damit, du verwirklichst deine Zwecke damit. Und da kann ich nur sagen, ist doch vollkommen okay oder es ist genau richtig so.
Ja, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich sehe das manchmal bei anderen Leuten, die na gut, aber da ist es eher eine Fetischisierung, wie gepflegt oder wie welche Wertschätzung geben. Ja, teuren Gerät, ich habe so ein altes Telefon. Also
ein Vordenker oder einer der unmittelbaren Vorläufer von Leuten wie Jochen Groß oder Horst Oelke, die auch beide wahrscheinlich rezipiert haben. Wolfgang Fritz Haug, Kritik der Warenästhetik. Ne? Also der beschreibt ja Dinge, die auch beim Design und dem Marketing solcher Geräte wie Apple-Handys und so weiter deutlich zu beobachten sind. Ne? Dass das werkseitig aus Gründen zu verlocken und zum Kauf zu verführen, eben auch mit einem Firnis überzogen wird, der teilweise direkt designerisch ist, teilweise Marketingaktion ist und so weiter. Und da wird dann eine Bedeutung suggeriert und ein semantischer Zusammenhang konstruiert, der dich dann vor die Aufgabe stellt, den entweder anzunehmen oder zu ignorieren. Ja. Ne? Wenn du souverän bist, ignorierst du ihn. Ne?
Ja, kannst du für die Hörer noch und die Hörerinnen noch mal kurz Haug noch mal einsortieren?
Ja, Wolfgang Fritz Haug, marxistischer Philosoph, der schrieb 1970, 71 oder veröffentlichte 70, 71 dieses Buch zur Kritik der Warenästhetik. Und das war, ist auch interessant im Zusammenhang der Ästhetikdiskussion. Er macht im Grunde genommen selber. Für ihn ist Ästhetik das Gestalthafte. Und er ordnet das aber ein in Marketingstrategien, in Verkaufsstrategien. Und er sagt, die Warenästhetik ist eine Ästhetik, die den Dingen ein Gebrauchswertversprechen überstülpt, was nicht eingelöst wird. Und was im Sinne des Funktionalismus auch nicht die ursprüngliche Gebrauchswertigkeit der Dinge ist, sondern es werden weitere Möglichkeiten versprochen, die man mit diesen Dingen erreichen könnte, wie zum Beispiel eine Aufwertung der eigenen Persönlichkeit oder so. Ne? Die aber, sagt Haug, nicht eingelöst werden können, die immer enttäuscht werden
letztlich. Die müssen ja auch laut Haug immer enttäuscht werden.
Ja, ganz genau, ja. Das ist übrigens ein spannender Punkt, weil da wären wir beim Thema Konsumkritik. Ne?
Bitte, let's go.
Soll ich?
Ja, los geht's.
Naja, also Konsumkritik, und die ist ja unter Designstudentinnen und Studierenden sehr, also es ist ja niemand, der sagt, ich studiere Design, damit ich den Konsumismus befördere. Ne? Wir sind alle konsumkritisch, ne? Aber die Konsumkritik kommt meist daher als der Wunsch, Konsum zu reduzieren, ne? Und also etwas nicht zu kaufen oder etwas länger zu benutzen und nicht schon wieder was Neues zu kaufen. Und diese Warenästhetik, die sich auch gewandelt hat, Haug hat übrigens vor ein paar Jahren eine neue Variante, also eine neue Version dieses Buches mit Ergänzungen zur Digitalkultur und so weiter veröffentlicht. Die Warenästhetik, die ist durch dieses bewusst nicht erfüllt werden sollende Gebrauchswertversprechen, die erzeugt also ein ewiges Unbefriedigtsein sozusagen, könnte man behaupten. Und genau dieses Unbefriedigtsein ist der Konsummotor. Das heißt, Konsumkritik sollte eigentlich nicht daraus hinauslaufen, Konsum zu verhindern, sondern eine tatsächliche Bedürfnisbefriedigung zu ermöglichen. Das haben schon die alten Griechen, frag mich jetzt nicht, wer das war, gesagt, dass ein befriedigtes Bedürfnis eine Phase, dass eine Bedürfnisbefriedigung eine Phase der Seelenruhe folgt. Mhm. In der hast du kein Bedürfnis, da hast du keinen Konsumwunsch und nichts, da bist du zufrieden. Und das ist der beste Garant dafür, nicht mehr zu konsumieren, als notwendig ist. Ne?
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, dass Haug ist ja quasi, also war Marxist. Und jetzt gab es ja Oelke in der DDR in einem sehr eigenen, wie sage ich es denn diplomatisch, in einem sehr eigenen Werteproduktions- und auch Gestaltungskosmos. Und dann gab es gab es Offenbach, was ja offensichtlich in Westdeutschland ist, mit einem, die nochmal einem ganz anderen Produktions- und Werteproduktions-Setting unterwegs waren. Gab es. Und jetzt hattest du mir auch geschrieben, ich sitze an einem der beiden Nester. Jetzt gab es Offenbach da drüben und Halle hier. Gab es denn aus der, ich sag jetzt mal, Systemverortung DDR und BRD Unterschiede, wie auf eine Produktsprache geschaut wurde? Ich sag jetzt mal auch ideologisch. Und worin hätten die bestanden?
Ist natürlich eine wichtige und spannende Frage. Ich neige aber dazu, eher die Ähnlichkeiten zu sehen und zu betonen. Mhm. Also an den Hochschulen, wir reden ja von zwei Hochschulen zum Beispiel, da gab es weder in Offenbach noch in Halle oder in anderen westdeutschen oder ostdeutschen, wie in Berlin etwa, Weißensee, und gab es Bestrebungen, quasi diesen konsumistischen und marketingmäßigen Konzepten des illusionären Gebrauchswertversprechens zu folgen oder dafür Fähigkeiten und Tools bereitzustellen. Die waren alle konsumkritisch, die waren alle warenästhetikkritisch, die haben alle Haug damals begrüßt und bejubelt, die haben den alle gelesen, in Ost wie West. Ne? Und also da sehe ich eher die Ähnlichkeiten. Und vorher die schon erwähnte Institution HFG Ulm, die haben ja ausdrücklich Projektaufgaben und Gestaltungsaufgaben formuliert, die möglichst ein Stück weg waren von dem Warentausch eigentlich, ne, und vom Warengebrauch, also öffentliche Interessen oder gemeinschaftliche Nutzungsweisen und so weiter. Und dann muss man noch dazu sagen, dass es gibt ja auch, also diese beiden Systeme, die waren natürlich, klar waren die politisch unterschiedlich, die waren sozial unterschiedlich, aber sie waren beispielsweise in der technologischen Entwicklung ähnlich. Also die Industriekultur ist eine Industriekultur erstmal, ne? Mhm. Mit industriellen Technologien, auch wenn es da, Entwicklungsgaps gab, ne? Also in der Osten so ein bisschen hinterhergehinkt hat und so weiter. Aber das sind das Industriekulturelle als Merkmal ist auf beiden Seiten da gewesen. Und deshalb haben sich auch ähnliche Denkanlässe und Kritikanlässe geboten, ne? Ja, und aber Unterschied kann man sehen, also der das das, wenn du hier an die Geschichte dieser Hochschule schaust, was da in den beiden großen Fachbereichen, damals hießen sie Sektionen, Produkt- und Umweltgestaltung im Bereich der Konsumtion oder des Wohnens und der Produktion, also der Arbeitswelt, gemacht wurde. Das waren eben durch die besonderen politischen und sozialen Verhältnisse in der DDR etwa eben Aufgaben, die nicht von Privatinteressen diktiert waren, ne? Also dahinter steckten ja keine privatwirtschaftlichen Akteure oder so. Mhm. Sondern die Staatswirtschaft, ne, und so weiter oder die Leute hier in der Sektion, die aus Wohnen und solche, die haben sehr viele Projekte gemacht, die zum Beispiel die Einrichtung von Hausgemeinschaftsräumen.
Oh, so, ja. Sehr gut, finde ich nämlich total toll. Kommt nämlich zu dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, weil kurzer Spoiler sind das ist. Muss 2017 oder 2018 gewesen sein. Da habe ich gerade hier an der Hochschule angefangen und ich bin mit dem Zug nach Berlin gefahren, weil ich da noch gewohnt habe, gemeinsam mit dem damals hier Gastprofessor Julian Adenauer, der auch, mit dem ich auch schon eine Podcast-Folge hier gemacht habe. Und ich hatte gerade im Bibliotheksverkauf ein Buch zur Lehre von Rudolf Horn hier an der Hochschule gefunden. Und wir saßen da so an so einem Vierertisch und ich und Julian sprechen so darüber und ich glaube, ich zeige ihm tatsächlich den Entwurf von Studierenden hier an der Hochschule über einen Gemeinschaftsraum ich glaube, das war für einen Hochhaus, also einen Treppenaufgang in einem Hochhaus in Rostock. Mhm. In wahrscheinlich Groß-Klein oder irgendwas da hinten. Und habe mich total darüber gefreut, dass das gemacht wurde, weil ich das für ein wichtiges Anliegen hatte. Und du sitzt offensichtlich daneben und sagst, ja, ich habe übrigens dieses Buch gemacht. Weil wir uns da noch gar nicht kannten oder ich ja in der Hochschule noch nicht alle Gesichter kannte. Deswegen finde ich das irgendwie total toll, dass darüber bin ich einerseits auf Rudolf Horn gestoßen, als sozusagen auch so ein Dive in die Geschichte der Hochschule und natürlich auch nochmal so ein als einen wichtigen Protagonisten also auch einfach des DDR oder des Designs in der DDR und dass er auch eben hier gelehrt hat und was ja total wichtig ist, dass eben nicht ein Interior für einen Privatwohnraum dargestaltet wurde, sondern eben für einen Gemeinschaftskellerraum in einem in einer WBS 70 Plattenbausiedlung.
Mietshaus,
ja, genau. Genau, und ich erinnere mich noch, ich bin selber im Plattenbau groß geworden, dass diese Räume eine wichtige sozial-integrative Funktion hatten. Ja. Die waren Wäscheraum, also da wurde Wäsche aufgehängt. Und dann, wenn das eben nicht war, dann wurden da Tische reingestellt und
Party gemacht.
Und wurde da, hat die Hausgemeinschaft da gefeiert. Und ja, in so einem Hauseingang, auch eigentlich eine große Herausforderung, haben ja auch sehr viele verschiedene Leute gelebt.
Ja.
Also es war ja nicht so, dass alle aus demselben Holz geschnitzt ja. waren, deutlich heterogener
genau.
Als heute.
Hm. Ja, um nochmal ganz kurz als Anmerkung, ich habe das Buch nicht gemacht, sondern nur den Text geschrieben. Den, das hat Renate Lückner, die hat das Buch gemacht. Und egal, ich wollte nur damit alles korrekt.
Ja, sehr gut.
Keine fremden Fehler und so. Aber zu dem Konzept von Rudolf Horn, das ist, vielleicht lässt du mich das erläutern, das, ist, das ist ein interessantes Beispiel. Sein Hauptwerk, was auch kein sein persönliches Hauptwerk war, sondern auch ein kollektives, also er hatte eine Menge Mitarbeiterinnen, dieses sogenannte MDW 60 ne, und MDW 70, 80 und so weiter, dieses Modul Baukastenmöbelsystem.
Wofür stehen die Zahlen?
60 wahrscheinlich für die erste Variante, die in den 60er Jahren rauskam. Und dann ist es einfach fortgeschrieben worden. Auch interessant zu sehen, wie sich das verändert, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber interessant dabei ist, weil du gefragt hast nach den Systemunterschieden. Ja? Und das ist ein Punkt, an dem kann man sowohl die Ähnlichkeit als auch die Verschiedenheit erklären. Weil so ein System, so ein Modulbausystem im Möbelbau ermöglicht eine industrielle Rationalisierung. Ja? Und alle industriellen Akteure, die produzieren und verkaufen wollen, haben ein Interesse daran, die Eigenkosten, Produktionskosten zu minimieren. Deshalb ist dieses Konzept, also ein früher geschlossenes, ganzheitliches Möbel in Module aufzulösen, die einzelnen Module großzellig herzustellen und dann später zu montieren, ne, ist ein Moment der üblichen Rationalisierung, wie sie in Ost und West stattgefunden hat, ne. So, und auf der anderen Seite steht aber das Gebrauchsinteresse der Nutzer, die solche Möbel dann kaufen oder solche Möbelsysteme. Die haben eben Wohnungen, ich meine, WBS 70, die waren alle gleich, aber diese Möbel, es gab ja auch doch eine Menge anders geschnittene Wohnungen. Also die Anwendungssituationen waren sehr verschieden und es gibt Leute, die haben viele Bücher und andere, die haben mehr so schickes Porzellan und so weiter. Und die hatten mit diesem variablen Modul Baukastensystem die Möglichkeit, ganz individuell dieses Möbelsystem ihren jeweiligen Nutzungserwartungen anzupassen. Und das ist eine Vermittlung von zwei unterschiedlichen Interessen. Rationalisierung in der Industrie und Individualisierung, Vermassung und Rationalisierung hier und Individualisierung im Gebrauch auf der anderen Seite. Und das so, und dann kannst du in dem einen System, wenn du sagst, ja, wir konzentrieren uns, wir richten unsere Industrie so ein, dass sie mit minimalen Mitteln das Optimale für die Leute, für die Konsumenten und Gebraucher rausholt. Oder aber du legst einen Schwerpunkt auf diesen Profit Gap sozusagen, ne? Also, dass die Rationalisierung zu einer Kostenminimierung führt und dann, da eben eine höhere Profitrate bei rauskommt oder so. Das sind dann tendenzielle Unterschiede, aber im Kern, technologisch, materiell und so weiter, ist das ähnlich. Ne? Deshalb ist das so ein schönes exemplarisches Beispiel für den Vergleich der beiden Systeme.
Aber weil ich es nicht weiß, frage ich einfach mal naiv nach. Mhm. Es ist doch aber doch so, dass ich das in der durch die, ich sag jetzt mal, die Privatwirtschaftlichkeit in der BRD nochmal andere Dynamiken waren als in dieser sehr zentral gesteuerten Wirtschaft in der DDR. Und ich kenne so eine, und ich weiß von einer Anekdote, als das MDW auf der Messe vorgestellt wurde, also dieses Regalsystem, wurde das Walter Ulbricht gezeigt. Und Walter Ulbricht war Tischler und hat dieses Möbelsystem gesehen und fand das unglaublich schlecht. Und das ist natürlich in einem, und dadurch, dass wenn bei einer zentral gesteuerten Produktionsinstanz, die es ja gab in der DDR, ist es natürlich ein Problem. Also ich will darauf hinaus, dass die Akzeptanz dieses Prinzips des Möbelbauens war die dann aber vielleicht in der BRD eher nochmal durchsetzbarer, weil es eben keine so gesteuerte hohe Obrigkeit gab, als in der DDR?
Naja, es hat viele Fälle gegeben, wo, wo solche autoritären Entscheidungen einzelner mit Macht ausgestatteten Personen also eine Richtung vorgegeben haben. Und bei dem Beispiel hat es offensichtlich nicht gefruchtet, dass Ulbricht gesagt hat, der gefällt ihm nicht.
Kelm hat das wohl irgendwie, also der Mensch, der dann für dieses Amt für industrielle Formgestaltung zuständig war, das wohl eingefangen wieder.
Ja. Ja. Und da hatte Ulbricht halt auch keine Ahnung. Weil Ach nee. Und außerdem war zu der Zeit, weiß ich nicht, auch schon so 70 oder was und hat noch an Zeiten gedacht, als er als Tischler, junger Mann und so gearbeitet hat. Gut, das sind menschliche Schwächen, aber du hast schon recht, das ist natürlich in einem politischen System, wo die Machtfülle des Einzelnen eine größere Rolle spielt, ne, da kann es schon mal an solche Punkte kommen. Es gibt viele Beispiele, wo so Entwicklungen abgebrochen wurden. Der Unterschied ist aber, glaube ich, eher der, dass letztendlich dann doch das Verkaufs- und damit das Profitinteresse auch, nicht als personifizierte Autorität, aber auch als Autorität auf der anderen Seite so die Marken setzt. Ne? Und da kann man dann wieder Unterschiede sehen und nach meiner Erfahrung, wenn ich mit Leuten geredet habe, dann hast du frustrierte Designerinnen im Westen gehabt, die nicht durchsetzen konnten, was sie Tolles erfunden haben oder wollten und im Osten genauso. Ne? Ja, was mir völlig fern liegt, ich beteilige mich nicht an Diskussionen, die irgendwie da so eine Wertung zwischen den Systemen vornehmen wollen.
Besser ist keine Dimension, habe ich letztens gehört. Aber was ich interessant finde, ist die, du hast mal gesagt, oder im Vorgespräch hast du gesagt, dass man Designgeschichte am besten exemplarisch vermittelt und Theorie, Designtheorie möglichst abstrakt. Vielleicht sind ja genau solche Objekte, wie eben dieses Möbelsystem, gute Exemplare, um die geschichtlichen Systeme und Subsysteme, wenn man nochmal so dranbleibt, genau zu vermitteln. Hast du noch eine andere spezielle Methodik, um Designgeschichte zu vermitteln? Du hast ja hier beides gelehrt, Geschichte und Theorie. Wie bist du damit umgegangen, dass das A getrennt ist, aber gleichzeitig ja doch irgendwie zusammengehört?
Naja, also designgeschichtliche Seminare habe ich gemacht, weil die Lehrkapazität für Designgeschichte ein bisschen unterbesetzt war immer, hier an der Hochschule. Das ändert sich jetzt, glaube ich. Ich habe sozusagen designgeschichtliche Themen dann angeschnitten aus der Sicht eines Theoretikers, wobei ich gleichzeitig immer gedacht habe, dass man auch einen theoretisch-systematischen Zusammenhang oder ein Verständnis oder ein Konzept von Design haben muss, damit man seine Geschichte erzählen kann. Ne? Weil sonst ist es nichts weiter als tatsächlich Nacherzählen, denn ein Aneinanderreihen von Empirie oder so. Ne? Und die Geschichte lehrt ja auch was. Ne? Also das korrespondiert so ein bisschen mit dem, was wir am Anfang gesagt haben. Zwei Kolleginnen von mir, also Veronika und Pablo, die machen ja auch Seminare zur Geschichte der Theorie. Ja. Und das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch das Denken über Design. Ne? Wir haben im Grunde genommen schon ein paar Mal das angeschnitten, unterliegt einer historischen Veränderung. Ne? Und sich anzugucken, wie sich das Denken über Design verändert hat, parallel zur Designpraxis, ist auch sehr aufschlussreich. Also, du hast dir das aufgeschrieben neulich, Design, Geschichte exemplarisch und Theorie abstrakt. Genau. Man kann die ganze Designgeschichte heute in keinem Studiengang mehr durcherzählen. Das schafft man nicht.
Nee, wie willst du das machen?
Ja, genau.
Gerade an der Hochschule mit den vielen Studiengängen.
Also es ist schon eine ganz pragmatische Sache, sich dann Punkte rauszusuchen, Beispiele rauszusuchen, also in diesem Sinne exemplarisch. Aber man sollte sie, denke ich, methodisch, systematisch aufbereiten. Und damit man auch zeigen kann, was man an diesem Beispiel eigentlich erklären will. Und was die Theorie angeht, da betone ich das Abstrakte oder das Abstrahieren, weil das Gestalten ist so eine konkrete, sinnliche Tätigkeit, die ist so weit weg vom Abstrakten im Grunde genommen, in ihrer Praxis. sodass man immer wieder verdeutlichen muss, dass es allgemeine Zusammenhänge gibt, allgemeine Aussagen, die man auch, wenn man die gesehen und verstanden hat, dann kann man das konkrete Einzelne mit anderen Augen sehen. Ne? Mhm. So, und dann muss man aber auch vermeiden, sozusagen die abstrakten, die verallgemeinerten Aussagen eins zu eins auf konkrete Einzelfälle zu übertragen. Dann kann man nämlich wirklich mal Enttäuschungen erleben oder so. Ne? Und aber das ist ein allgemeines Problem von Wissenschaft und von Theorie. Und das muss man eben, wenn man das lehrt oder in Seminaren ausprobiert, eben immer auch wieder deutlich machen. Ne?
Ja, dass es keine Lösungsschablonen sind.
Ja, und gerade beim Design, wo die Gegenstände in den einzelnen Studiengängen, in den einzelnen Gewerken, sage ich auch gerne, ne, so unterschiedlich sind, vom Multimedia-Design bis zum Spiel- und Lernmitteldesign, wie hier an der Hochschule. Da, wenn man dann die abstrakten Aussagen zum allgemeinen Gegenstand des Designs, das gehört mit zur systematischen Designtheorie sozusagen, darüber zu reden, direkt auf diese ganz verschiedenen Gegenstände übertragen will, dann kann man schon stolpern. Ne? Und dann fragen die Studierenden auch, oh, das passt doch gar nicht auf das, was ich, ne? Multimedia ist doch was ganz anderes und so weiter. Da kommt man dann in diese Notwendigkeit zu erklären, was Verallgemeinerung ist, was Abstraktion ist und so weiter. Und dass man natürlich mit dem Abstrakten nicht das Konkrete erklären kann. Ne? Also nur die allgemeinen Zusammenhänge.
Und die jetzt werden meine Notizen von unserem Vorgespräch letzte Woche dünn, aber ich habe hier stehen, ich versuch's mal, dass du Gestaltung als räumlich, gegenständlich und medial bezeichnest oder verstehst. Oder kannst du mir kurz was zu meiner Notiz sagen?
Ja, ja. Die ich mir aufgeschrieben habe. Ich erinnere mich, gegenständlich, räumlich, medial, das ist so eine allgemeine Umschreibung. Die vollständige Formulierung wäre zum Beispiel gegenständlich räumlich mediale Alltagskultur.
Alltagskultur, ja. Genau.
Und das ist der allgemeine Raum, Zielraum von Gestaltung. Mhm. Selbst wenn da Dinge dabei sind, die kein ausgebildeter Gestalter oder Gestalterin bearbeitet, in Gestalt kommen müssen sie ja trotzdem. Ne? Das heißt, das ist der allgemeine Raum, in dem die Dinge, unsere Lebensbedingungen gegenständlicher, räumlicher, medialer Art, man könnte auch noch weitere aufzählen, institutioneller zum Beispiel. Das ist aber, ich würde sagen, zum Glück immer noch kein direktes Designthema. Ja. Jedenfalls nicht an einer Designhochschule
vielleicht oder so. Sozial, aber das bildet sich vielleicht dann dazwischen ab.
Ja, genau. Also da kommen wir wieder in diesen Bereich der Aspekte und der querstehenden Zusammenhänge. Das hat immer auch mit sozialen Qualitäten zu tun. Ja, also gegenständig räumlich medial, die gegenständig räumlich mediale Alltagskultur, das ist der allgemeine Raum, auf den Gestaltung zielt oder in dem sich die konkreten Gestaltungsgegenstände befinden, die dann eben halt gestaltet werden.
So, jetzt war da gerade so ein Brummen drauf und wir mussten mal eine kurze Pause machen und haben das aber geregelt, dieses Brummen, es dürfte jetzt nicht mehr brummen und sind eigentlich wieder da. Und nutzen auch gleich die Pause, die wir hatten, um einfach nochmal ein bisschen im Thema zu springen. Und zwar will ich nochmal auf den Text von dir raus, Michael. Und zwar heißt der Onkel Hohe aus Hanoi und den hast du im Forum des Freitag veröffentlicht.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen was kurz zum Rahmen dieser Veröffentlichung und wo der herausgekommen ist, bevor ich da mal noch einen Teil raus zitiere.
Ja, die Wochenzeitung Freitag, die hat 2009... nach einem Relaunch dieses Online-Forum als eine Art Blogger-Forum eingerichtet. Da konnte man also Texte einstellen, kann man heute noch. Und die können gegenseitig kommentiert werden und so weiter. Und da habe ich mich damals angemeldet und habe da eine ganze Reihe von Texten zu ganz verschiedenen Themen, also sehr recht breites Spektrum. Eben unter anderem 2011 auch diesen Text über Horst Oehlke. Ne?
Ja, anlässlich seinem nicht stattgefundenen 80. Geburtstag.
Genau, der kurz vor seinem 80. Geburtstag starb und es war dann also so eine Art Nachruf.
Mhm. Ja. Genau, und in diesem Text schreibst du Folgendes. Es geht viel um die Rolle des Gestaltens und warum Gestalter und was es mit Gestaltung auf sich hat. Und du schreibst Ordnung als Utopie. Die Unsicherheit überwinden, die Angst vor dem Unbekannten, vor den überall lauernden Gefahren beherrschen. Wege durch den Dschungel der ungeordneten Welt definieren, das Fremde sich aneignen, der Gestalter dabei als praktischer Aufklärer. Also du machst hier auch in Bezug auf Oelke ein Mandat des Gestalters oder der Gestalterin als handkräftige, aufklärende Person deutlich. Und dann schreibst du aber mehr und machst dieses Aufklären nochmal klarer. Aufklärung ist hier nicht nur zu verstehen als Hilfe zur Überwindung der der Unwissenheit geschuldeten Unmündigkeit, sondern auch als Erkundung und Eroberung des Geländes des Raums. Ja, des Raums, denn aufklärerisch-emanzipative praktische Gestaltung ist nicht in erster Linie das Handhabbar oder gar nur erkennbar machen der einzelnen Dinge im Lebensraum. Noch weniger ist sie ein Beschriften dieser Dinge mit was auch immer für Erzählungen. Sie ist ein In-Beziehung-Setzen der Einzeldinge mit dem Sinn ihrer Minimierung und dem Ziel des Raum und damit Freiheitsgewinns. Und Freiheitsgewinn heißt Gewinn an Denkzeit, Handlungsmöglichkeiten und Muße zum Genuss. Und ich finde den Punkt des Freiheitsgewinns, den du hier benennst, einen total tollen. Und vor allen Dingen auch den hinsichtlich der Muße zum Genuss. Kannst du das nochmal, also jetzt hast du hier natürlich sehr kompakt ausgeführt, aber was meinst du damit, mit diesem Freiheitsgewinn und dieser Muße zum Genuss?
Ja, Freiheitsgewinn, also der Kernbegriff ist natürlich Handlungsfreiheit. Und vielleicht doch noch ganz kurz nochmal Präzisierung dieses Aufklärungsbegriffs, praktische Aufklärung, es meint wirklich, das fast in diesem militärischen Sinne. Ne? Der Aufklärer wird vorgeschickt, um das Gelände zu erkunden und die Feindesbewegungen oder so aufzuklären. Es ist nicht in die, das habe ich auch geschrieben, nicht in, spielt nicht unbedingt an auf dieses Kant-Zitat, was Aufklärung bedeutet. Das gehört mit dazu, aber es ist tatsächlich eine ganz praktische Aufklärung. Ne? Und den Raum aufklären und dann auch so ordnen, dass Handlungsfreiheit entsteht oder eher möglich wird und so weiter, das ist damit gemeint. Handlungsfreiheit erweitert eigentlich den Sinn von Design eben über das Erscheinenlassen der Dinge konsequent darin das Gebrauchen der Dinge zu qualifizieren und die vor allem das selbstbestimmte und souveräne Gebrauchen der Dinge. Ja, und ein anderer Aspekt, deshalb habe ich den an der Stelle da noch mit erwähnt, diese Muße zum Genuss, ne, ist ein Element dieser Handlungsfreiheit auch. Ne? Und vor allen Dingen benennt es etwas, was für meine Begriffe wirklich in Designdiskursen viel zu wenig thematisiert wird, dass auch in einem die Design utopischen Sinne meinetwegen Humanität, Menschlichkeit auch darin besteht, dass wir genießen können. Ne? Und zwar in einem tatsächlich körperlich-sinnlichen, multiplen Sinne. Weil wenn der Genussbegriff auftaucht, wird er oft sehr darauf reduziert, dass man sozusagen irgendeine Zufriedenheit hat.
Ja, total.
Weil man einen Zweck erfüllt hat. Und wenn man den Zweck, sich symbolisch darzustellen, erfüllt hat, also quasi eine kommunikative Funktion im Gebrauch oder sogar auch nur im Besitz und Vorzeigen eines Dinges realisiert hat, wenn man zum Beispiel merkt, dass man viel geschätzter ist, weil man dieses Ding besitzt und dass jemand bei einem sieht, dann ist man natürlich zufrieden, weil man diese symbolische Absicht erreicht hat. Aber das ist noch lange kein Genuss. Aber oft werden die Überlegungen zu dem, was man ganz persönlich als Zufriedenheit mit den Dingen erleben kann, darauf reduziert. Ne? Und Genuss ist aber sinnlich, ist körperlich oder ist ein Element, wo wir als Menschen, die wir Körper sind, die wir Geist sind und die wir auch Gefühl sind, in einem Zusammenhang ein Erlebnis haben, also ein genussvolles Erlebnis. Und das sollte damit so ein bisschen angedeutet werden.
Ich finde den Genussbegriff total wichtig, hier nochmal ein Stück auseinander zu klabustern, weil mir der Begriff vor allen Dingen in so profaner Werbesprache in letzter Zeit über den Weg läuft, bewusst genießen, ja. Wenn es darum geht, irgendwie nicht zu viel Bier zu trinken. Oder wenn es darum geht, irgendetwas in Standard-Routine, die man macht,
ja.
mit Bedeutung aufzuladen.
Ja.
Also dass eben die reine Grundbefriedigung von einer bestimmten Tätigkeit nicht mehr als ausreichend erachtet wird, sondern deswegen aufgeladen wird, um sie als Genuss, ich sage jetzt mal, erstmal zu formulieren, um sie dann vielleicht darüber auch erwerbbar zu machen. Also ich meine, ich sehe das immer in einem Werbekontext, taucht das Wort Genuss auf.
Ist klar, also das Wort selbst, das hört man oft. Aber die Formulierung mit Bedeutung aufgeladen, die sagt es eigentlich was. Also das meinte ich vorhin auch schon, dass das Ganze in erster Linie bedeutungsvoll gemacht werden soll. Und bedeutungsvoll, die Bedeutung ist ein Wort aus der Kommunikationstheorie, Zeichentheorie und so weiter. Da geht es um kommunikative Inhalte, um symbolische Qualitäten, die mit Dingen immer zusammenhängen und die sind ein Aspekt des Gebrauchs von Dingen und auch der Gestaltung von Dingen. Aber Genuss wird in dem Moment darauf reduziert. Mhm. Wenn die Bedeutung stimmt und wenn ich die kommunizieren kann und wenn ich ein Feedback kriege, was ich haben will, nämlich dass ich dadurch höher geschätzt bin oder was auch immer, dann ist für mich diese symbolische Absicht erfüllt und das wird als der Genuss an sich apostrophiert. Und der wird versprochen, da sind wir dann wieder bei dem Gebrauchswertversprechung von Haug, ne?
Die kommen immer wieder zurück,
ja. Und da ist dein Eindruck, dass es mit solchen eher werbenden Kommunikationen zu tun hat, durchaus, also auf jeden Fall ist das so, weil das gehört mit zu dem, was Haug Gebrauchswertversprechen nennt, dass ich mich sozial aufwerten, also bedeutender werden kann, ne? Durch solche Dinge. Und wenn dieser Zweck erfüllt wird, dann heißt es, das ist der höchste Genuss, den man sich sozusagen leisten kann.
Ja.
Und das ist eine totale Reduzierung der eigentlichen Genussmöglichkeiten.
Und ich habe aber fast den Text so gelesen, dass es gar nicht so sehr um den Freiheitsgewinn mit zur Muße und zum Genuss im Gebrauch des jeweiligen gestalteten Gegenstands liegt, sondern dass mir das eine gut gestaltete Lebensumwelt die Freiräume schafft, auch selbst genussvoll leben zu können. Also nicht zwingend durch den Gebrauch dieses Stiftes, dessen Gefühl sich toll anfühlt und ich tatsächlich nicht nur damit meine motorischen Bewegungen visuell nachhaltig nachspuren kann, sondern dass ich dabei merke, wow, das macht so viel Spaß, dass ich sehr schöne Zeichnungen damit machen kann. Mhm. Das ist das eine. Ich genieße das, weil es gibt mir, also dieser Loop, der Skizzierloop, der befriedigt mich übers Maß, so dass ich das genießen kann. Auch weil meine Hand danach nicht wehtut, weil es ergonomisch gut geformt ist. Mhm. So. Ja, aber ich denke aber auch manchmal, dass Gestaltung genau aber eben auch schafft, okay, du hast jetzt Freiräume geschaffen, zeitliche wie räumliche, um dann nicht mehr arbeiten zu müssen. Um dann in meiner Muße folgend nicht effektive, teils ziellose Sachen zu tun, weil ich eben einen Genuss darin verspüre, meine Zeit zu verplempern. So, also weil da fühle ich mich wohl, das ist was für mich. Und also das ist aber eben in dieser Handhabbarkeit, in einer guten Handhabbarkeit von Dingen, in einem ordentlichen Gebrauch werden, ist ja aber auch ein gewisses Effektivitätsversprechen drin. So, ich mache es schneller, ich mache es besser, so dass ich danach wieder andere Sachen mache. Die darf ich, dann muss ich dann aber eben auch, und das ist aber eben, hat was mit der Mündigkeit der Gebrauchenden zu tun, auch für die Genuss nutzen.
Ja.
Dürfen, weil nämlich nicht wieder noch mehr arbeiten, weil das ist ja dann der Beschiss.
Ist klar. Ich verstehe, was du meinst, aber das war eigentlich, in dem Wort Muße scheint das so ein bisschen drin zu stecken, aber eigentlich war wirklich das Genießen der jeglicher Gebrauchshandlung selbst gemeint. Also das Genießen können und dass Gestaltung auch darauf zielt. Ja. Also das, was du sagst, das korrespondiert so mit Projekten, also nehmen wir nur die Frankfurter Küche zum Beispiel, die war ja auch so gedacht, es hatte damals auch seinen emanzipatorischen Charakter und so weiter, Küchenarbeit zu rationalisieren, damit die Hausfrau, ne, an die war das ja damals noch gerichtet, dann auch ein bisschen mehr Zeit hat für andere Sachen und so weiter. Das ist ein Grundgedanke, der in der Designgeschichte immer auch eine Rolle gespielt hat. Hier ist aber tatsächlich eher der Genuss der jeglicher Gebrauchshandlung selbst. Natürlich ist klar, es gibt Gebrauchshandlungen, die sind so mühevoll. Arbeit, die mit, was weiß ich, wenn ich einen tollen Spaten habe und einen Garten umgrabe, schwitze ich trotzdem dabei und es macht Mühe oder andere Dinge. Das kann ja auch bis zum Schmerz gehen und so weiter. Das spielt auch eine Rolle. Aber das sind ja letztendlich, also es sind keine genussvollen Erlebnisse, aber es sind auch körperlich sinnliche Erlebnisse. Ne? Und diese Erlebnisqualität, wenn man mal den Genussbegriff mal ein bisschen beiseite schiebt, weil der das positive Erlebnis meint, diese Erlebnisqualität des Gebrauchens, die fehlt in den Diskursen oft. Also die vollständige Erlebnisqualität, was, wie gesagt, uns als Menschen, die wir körperlich sind, die wir geistig sind, die wir emotional sind, komplett zusammenschließt, zusammenbringt.
Ja, weil, ja, wahrscheinlich auch, das hat eben dann aber auch wieder viel damit zu tun, wie wir mit Objekten konfrontiert werden, dass der Akt des Kaufens oft ja schon die erste Bedürfnisbefriedigung ist, nämlich ich kaufe, geil, da das jetzt, und aber dann
ja, ja.
Ist aber die, das ist ja dann meistens oft die Ernüchterung, jetzt habe ich es und jetzt ist es, brauche ich es, fühlt sich aber blöd an, brauche ich vielleicht gar nicht und bin dann eher auf einen, bin dann eher reingefallen.
Ja.
Passiert mir ja ständig immer noch. Aber ich würde nochmal auf was anderes raus, weil du eben nochmal von Gebrauch sprichst und du nochmal den Punkt der Humanität des Gebrauchs aufmachst. Du schreibst zwei Absätze weiter drunter. Gestaltung wird begriffen als Ordnung für den Moment. Als Ordnung bis auf Weiteres. Über den Moment hinaus muss die Ordnung transformiert, aufgelöst, wenn nötig, zerstört werden, um die Möglichkeit der Neuordnung zu schaffen. Und die entsprechend verstandene Theorie der Gestaltung ist die Frage nach den Ordnungsgesetzen und der Versuch, Mittel und Methoden für die praktische Herstellung von Ordnung zu entwickeln. Das Kriterium dieser Ordnung sind nicht nur die technischen, logistischen und auch nicht nur die abstrakt-ästhetischen Aspekte der Dinge, sondern die Humanität des Gebrauchs.
Ja.
Was ist die Humanität des Gebrauchs?
Ja. Das ist natürlich eine Formulierung auf einer sehr hohen Abstraktionsebene. Aber ich nenne das manchmal auch die Menschenbekömmlichkeit. Also dass die Dinge, die uns umgeben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die wir gebrauchen müssen, in denen wir stecken, wenn es um räumliche Strukturen geht oder auch die medialen Aspekte unseres Lebens, dass die uns bekömmlich sind. Schlicht und einfach gesagt, dass die auch im Sinne dieser Erlebnisqualität etwa, dass die uns in unserer vollständigen Menschlichkeit förderlich sind und uns nicht behindern, nicht runterziehen, nicht stressen und so weiter und so weiter. Ne? So simpel ist das eigentlich. Und natürlich, das muss man noch hinzufügen, das ist auch ein Aspekt, der in solchen designtheoretischen oder reflektierenden Diskussionen manchmal nicht so richtig bedacht wird, ist, Gebrauchen ist ja nicht nur eine Subjekt-Objekt-Beziehung, Gebrauchen ist eine kooperative Handlung. Es ist eine Interaktion zwischen Menschen. Ne? So, und da muss natürlich auch eine humane Qualität möglich sein. Ne?
Ja, und ich würde es sogar noch erweitern. Also ich bin da natürlich jetzt so ein bisschen picky an der Stelle, nutzt du natürlich Humanität ist eigentlich ein Ideal. Ähnlich wie Aufklärung ideal ist.
Ja.
Da beziehst du dich ja natürlich auch auf eine idealistische Art oder einen hohen Anspruch
an Gestalten.
Ja, genau. Und ich finde, aber utopisch ist ja der Ort, der nicht sein kann, der nicht ist. Ich mag ja immer diesen protopischen Begriff, also dass wir als Gestalterinnen und Gestalter die Möglichkeit haben, den Ort auch zu schaffen.
Ja.
Weil in Protopie steckt
ja
auch noch so ein bisschen der Prototyp mit drin.
Ja, ja.
Und wir haben die Möglichkeit, die Rekonfiguration zu schaffen.
Ja.
So, und und in der Humanität des Gebrauchs oder eben in der Bekömmlichkeit des Gebrauchs steckt, finde ich fast als Begriff besser, weil Humanität ist, und andersrum, der Diskurs hat sich seit 2011 so ein Stück gedreht, nämlich hinsichtlich, dass wir eben nicht nur den Menschen im Fokus haben sollten,
Anthropozentrismus,
sondern dann, dass wir sagen müssen, wir sind ja eingebettet in einen größeren Kontext mit anderen Spezies. Mhm. Weil also, ne, das ist halt zum Beispiel ein Schweinestall.
Ja.
Ne, der muss natürlich gemacht sein, damit die Person, die da drin arbeitet, ihre Werkzeuge und eben auch ihre Tätigkeit da drin für sich bekömmlich ausrichten kann. Aber auch die Tiere, die da drin leben, müssen ja auch diese Struktur oder dieses System für sich bekömmlich nutzen können. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wo ich merke, dass es da noch einen anderen Shift gibt hinsichtlich der Wahrnehmung von Industriedesign oder von Industrie oder eben auch von technologiegetriebenen Entwicklungen, dass wir nicht mehr nur ein positives Narrativ haben mit Technologie. Also wenn man jetzt mal so in den russischen Konstruktivismus reinguckt.
Ja, ist klar.
Die bisschen eben auch Ulm und so weiter, wo eben sehr viel in diese Richtung gedacht wurde, ja, diese Technologie, die ist dazu da, um uns die Gebrauchswelt oder unsere Lebensumwelt bekömmlicher zu machen. Und jetzt schauen wir aber auf verschiedene Diskurse hinsichtlich einer Digitaltechnologisierung, nenne ich es jetzt mal im Groben, was so Richtung KI, Robotik geht, wo eben inzwischen auch nochmal andere Narrative die Oberhand gewinnen. Matrix, Terminator, name it, alles, was sozusagen so dystopische Szenarien sind für den Einsatz und Umgang mit Technologien. Und deswegen ist eben fast eben in der Humanität der Technologie, wie sie vielleicht früher vielleicht wahrgenommen oder postuliert wurde, heute gar nicht mehr so allgegenwärtig. Was vielleicht auch dazu führt, dass eben bestimmte Studiengänge, bestimmte Studienrichtungen einfach viel weniger Leute anziehen als beispielsweise andere. Also Industriedesign, das ist ein globaler Trend, oder zumindest in Europa, dass die Zahlen sich einfach zurückgehen.
Ja.
Kommunikationsdesign, aber unglaublich boomt.
Ja. Also
die Leute wollen gestalten, aber die sehen sich eher in der Gestaltung der Zeichenebenen und weniger auf der Bekömmlichmachung von Gebrauchen. So und ich glaube, das muss ich kurz ausführen, weil es wichtig ist, dass es daran liegt, dass diese Technologien ihre Humanitätsversprechen nicht umfänglich eingelöst haben.
Naja, die Technologiefeindlichkeit, die ist ja es ist ja schon ein älteres Phänomen auch und Industrie-Skepsis und all das.
Ich würde auch Skepsis sagen.
Ja, und also das hat sich mit den sogenannten neuen Technologien seit den 90er Jahren für meine Begriffe schon durchaus auch wieder ein bisschen geändert. Und da ist da dann inzwischen auch eine Ernüchterung eingetreten und die alte Skepsis ist wieder aufgefrischt worden und auf die neuen Technologien auch übertragen worden. Das ist alles richtig. Hier sind natürlich wieder eine Menge Probleme verschränkt miteinander.
Ja, hervorragend. Subsystem in Subsystem.
Die Humanisierung des Gebrauchs, damit ist ja was anderes gemeint als Humanisierung der Technik, zum Beispiel. Und um nochmal kurz den Schlenker zum Kommunikationsdesign zu machen, da muss man ja auch gucken, was ist das Praktische des Kommunikationsdesigns oder was ist das praktische Thema des Kommunikationsdesigns. Dort ist es das Kommunizieren. Dazu ist jede Menge Infrastruktur, Dinge, Medien und Kommunikationsinhalte, Träger und so weiter sind dort Thema und der Gebrauch dort ist die Möglichkeiten des Kommunizierens, auch die technisch vermittelten Möglichkeiten des Kommunizierens wahrnehmen zu können. Also auch dort besteht die Aufgabe, das genussvoll und humanisiert sozusagen zu ermöglichen, ne? Deshalb, es ist mir klar, das Kommunikationsdesign hat natürlich in dieser Gesellschaft, wie sie ist, so nicht pro und auch nicht utopisch, sondern real, wird eingeordnet in Interessenkonstellationen und es wird benutzt für die Verfolgung bestimmter Interessen und dazu gehört auch den Leuten zum Beispiel Gebrauchswertversprechen, warenästhetische Gebrauchswertversprechen nahezulegen, die sie dann noch gefälligst auch glauben sollen und dann ihr Kaufverhalten und so weiter daran auszurichten. Der Markt und die Angebotsbreite von Jobs damit zu tun, die ist explodiert, ne? Und deshalb hat sich auch dieses Missverhältnis ergeben, was du beschrieben hast. Aber um zurück zur Humanisierung und das nächste Stichwort, was wichtig ist, ist nämlich also Humanisierung als eine Art Anthropozentrismus zu verstehen. Dafür würde ich warnen, weil Humanisierung meint nicht nur, dass ich sozusagen ein Tier totschlagen darf, wenn ich Hunger habe, ja, das Maß aller Dinge bin,
als Mensch.
Weil ich der Mensch bin, sondern es meint, und das ist eben auch eine Entwicklung und eine Veränderung der Sichten und so weiter. Es meint, dass ich auch meine Umwelt human gestalte, bekömmlich, das heißt auch letztendlich und zumindest potenziell und in der Zukunft immer mehr, dass ich andere Lebewesen achte und eben nicht mehr meine, ich kann sie töten, damit es mir besser geht oder so. Wenn man sich die Geschichte anschaut, es gab in unserer noch gar nicht so lange, nur wenige hundert Jahre vergangenen Menschheitsgeschichte oder im Grunde genommen auch bis in noch jüngere Zeiten, gab es eine ganz andere ethische, gültige Ethik des Tötens. Ne? Da hat sich über die Jahrhunderte viel geändert. Zum Beispiel das Gewaltmonopol des Staats ist so ein zivilisatorischer Fortschritt, wo du dann nicht mehr das Recht in die eigene Hand nehmen darfst und jemand in den Schädel einschlagen, weil er dir dumm gekommen ist oder weil er sonst was gemacht hat. Und so ist es mit der Achtung gegenüber anderen Lebewesen ähnlich. Das entwickelt sich, transformiert sich historisch. Und ich bin mir sicher, wenn sonst alles gut geht, gehen wir in eine Menschheitszukunft, wo keine Tiere mehr getötet werden. Ja. Ich persönlich, der ich auch gerne mal ein zubereitetes Stück Fleisch esse, kann mir das für mein aktuelles Leben nicht vorstellen, aber ich bin mir sicher, dass es so kommen wird. Ne?
Ja,
und das ist also in dieser Vorstellung von Humanisierung mit einbegriffen.
Ne? Ja, und hat aber eben, aber das ist ja noch eine sehr direkte Sache. Ich finde, wir als Gestalter haben ja auch die Kompetenz, die Umsichtigkeit auch abzuschätzen, wie viele Folgefolgen eigentlich unsere Entscheidungen haben.
Ja.
Es hat vor allem, wenn ich jetzt das mache, verbraucht das aber so und so viel Wasser. Das Wasser muss irgendwo entnommen werden. Das führt aber dann dazu, dass sozusagen diese Biodiversität anfängt zu kippen. Und dann passieren so Sachen. Man ist nicht immer für alles selber verantwortlich, aber du hattest das gesagt, Sub von Subsystem. Man ist systemisch immer eingeordnet. Und ich glaube, das ist eben nochmal ein wichtiger Punkt. Das wurde eben über viele Jahre nicht oder auch an verschiedenen Institutionen eben nicht aktiv mit in den Blick genommen. Das wurde immer so, aber da kümmern wir uns später drum. Jetzt geht es erstmal darum, diesen schönen Kopfhörer zu gestalten. Und ich glaube, die Komplexität dahinter ist aber eben dann doch eine andere. Und das erzählt eben genau dieses Verstehen des Eingebettetseins oder dieser Kompagne, wie sagt man?
Kampagne.
Man ist ja in Companionship. Was ist das? Donna Haraway. Man ist ja sozusagen in dieser Kumpanei, diesen verschiedenen anderen Lebewesen. Und ich glaube, deswegen ist mir dieser Punkt wichtig, dass man dass es eben nicht nur Humanität ist, sondern Weltität. Ne? So, keine Ahnung. Also, dass es sowas ist.
Ich glaube, wir meinen das selber.
Ich glaube, ich denke das auch. Ja, was ich noch interessant finde, ist, dass hier, also ich bin ja eigentlich Chaot und lese überall in dem Text Ordnung, unterstreich's mal, Ordnung.
Ja. Das war mir bewusst schon beim Schreiben damals. Es gibt einen, also gerade in so bestimmten Kreisen, Blasen und so weiter, gibt es eine große Skepsis gegenüber dem Ordnungsbegriff. Das ist starr, das ist spießig. Das ist festgelegt, das schränkt ein und so weiter. Und aber ich habe ja geschrieben, es geht nicht um das Installieren einer starren Ordnung für alle Zeiten.
Genau, du schreibst es geht selber.
Das Transformieren von Ordnungssystemen.
Ne? Genau, ein Irrtum drohte, dem viel unterlagen. Ordnung zu denken als endgültig festzulegendes System, damit wieder etwas zu setzen, was nicht begriffen und angeeignet, sondern hingenommen werden muss. Also eine starre Ordnung.
Ja.
Und
das ist ein Moment von Moderne und zum Beispiel auch Funktionalismuskritik, die berechtigt ist. Ne? Mhm. Also das meinte mit dieser, mit dem Irrtum und so weiter, ist damit gemeint. Das sind Momente dieser designhistorischen Phase auch, wo sowas vorgekommen ist, wo die Leute dachten, sie können sich so ein Ordnungssystem ausdenken und das ist dann die endgültige Lösung und dann.
Ja, genau, und dann haben wir den neuen Menschen.
Ja,
ja. Genau. Und das funktioniert nicht. Und ich glaube, aber das ist, ich finde es ja mal, also ne, das ist ja ein Pendel. Also es entwickelt, es schwingt und alles ist im Loop und Sachen tauchen auf und gehen wieder weg. Und ich glaube, deswegen ist, manchmal muss man halt auch mal ein Stück zu weit gehen, um zu erkennen, was zu weit ist. Und die,
ja.
Ich fand eben diese ganze, diese was als Formalismus-Debatte irgendwie ja. geschichtlich wahrgenommen wird, ja eigentlich zu viel. Das macht man ja an so ein paar Röhrenbasen fest, sondern das ist eine Sache, die tiefer greift. Und ich finde gleichzeitig aber das Bedürfnis, Ordnung zu schaffen.
Mhm.
Also Gestaltung ist meines Erachtens erstmal aufräumen. Also, ja. Also was haben wir denn hier? Sortieren, ja. Gucken, Muster bilden,
ja.
Um dann rauszufinden, wie lässt sich dieser Kontext kommunizieren oder überhaupt erstmal auch vermitteln.
Mhm.
So, und gleichzeitig, wie lässt er sich in gewisser Weise so halten, dass er, genau, wie lässt sich diese Ordnung halten?
Mhm.
Und nicht, indem man es alles betoniert
mhm.
und dann für immer hat,
ja.
Sondern indem man es anders macht. Und jetzt da fehlen mir so ein bisschen die theoretischen Grundfesten, aber ich glaube, es gibt ja diesen Entropiebegriff,
mhm.
dass eigentlich das Universum oder eben auch unsere Lebensumwelt eigentlich immer ins Chaos fallen will.
Mhm.
Ich will immer und macht immer Probleme, sozusagen. Sobald ich irgendwas geschafft habe, fällt's mir wieder ein.
Mhm.
So, das ist der Weg, den es geht. Und wir Menschen agieren negentropisch, weil wir versuchen wollen, das irgendwie wieder zusammenzuhalten, indem wir sagen, okay, und dass Gestaltung ein wichtiger negentropischer Prozess ist, der sagt, wir versuchen aus dieser uns ständig wiederholenden Verfallssituation dadurch Einhegung,
ja.
durch möglichst bekömmliche Einhegung,
ja.
Komplexität zu reduzieren, um kognitive Freiheiten, also
ja.
oder eben bei dir würdest du sagen, der Freiheitsgewinn für Denkzeit, Handlungszeit und Muße zum Genuss, um den eigentlich,
ja. Ja.
Um das zu machen. Und ich finde, das ist ja auch für die Designlehre in der
ja.
Projektarbeit, in der Entwurfslehre ja. ja total wichtig, dass man das immer so ein bisschen im Blick hat, dass bestimmte Unruhe stiften ist total wichtig, um überhaupt auf vielleicht zu starre Ordnungssysteme hinzuweisen, weil die eben nicht bekömmlich sind. Gleichzeitig kann aber eben ein Unruhestiften des Unruhestiftens wegen nur ein erster Schritt sein.
Ja.
Ich glaube, da braucht es dann schon noch eine größere Handlungskompetenz im
ja.
Anschluss,
ja.
Um dann eben wirklich zu transformieren. So, oder eben man ist okay damit und will auch nur erstmal Unruhe stiften. Muss auch okay sein.
Ja, ich gebe dir recht. Ich könnte natürlich auch an bestimmten Punkten sagen, also wo ich vielleicht anderer Meinung bin, beziehungsweise die Begriffe anders verstehe. Also wenn du sagst Komplexitätsreduzierung, würde ich sagen, vielleicht kann man auch von dem Versuch, Komplexität neu und besser zu bewältigen sprechen.
Mhm.
Weil eine Zunahme von Komplexität ist ein allgemeines Merkmal historischer Entwicklung. Und diese, also das Gute ist, dass wir Menschen ja auch selber, also unsere Denkweisen, unsere Gehirne und so weiter, auch die weisen andere Komplexitäts, wie soll ich sagen, Qualitäten auf, als noch die frühere Jahrhunderte vielleicht oder so, ne? Also in Bezug auf Umweltfragen und all das. Und da geht es also letztendlich gar nicht so sehr um Komplexitätsreduzierung, sondern um das Bewältigen von Komplexität. Also wie soll ich sagen, also ich bei mir kommt dann immer sofort das Historisieren ins Spiel. Mhm. Ne? Also so eine allgemeine Beschreibung, die quasi von allgemeinen anthropologischen Qualitäten und allgemeinen Weltqualitäten ausgeht, die so etwas mal zu formulieren, ist nicht falsch, aber mir fehlt dann immer dieser Aspekt des Historisierens und des Sehens von historischen Veränderungen. und so weiter. Und schon die Entstehung des Designs als Profession überhaupt ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung, ne? Auch wenn man sagen kann, und das stimmt ja auch, gestaltet wurde immer, weil etwas, was in die Welt kommt, kommt auch immer in Gestalt. Ne? Also ist,
ja, aber ich finde, aber hier ist ja so, dass so mit der Profession des Designs, die ja stark an die Industrialisierung geknüpft ist, wo sozusagen eben nicht mehr das Einzelobjekt in einer geringeren, also in einem kleinen Team gefertigt wird, sondern dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, 300 Stühle am Tag zu produzieren, nach einem bestimmten Typus,
ja,
und wie dieser Typus gestaltet ist, dass es überhaupt passieren kann,
ja,
und gleichzeitig, genau, dass er dann auch von Leuten auch akzeptiert wird. Und das ist, und das ist ja nochmal ein anderer Punkt der Verantwortlichkeit, die noch mit dazukommt und die vielleicht auch mit der Humanität nicht zwingend des Gebrauchs, aber der Folgen des Gebrauchs. Ne? Also ich hatte mal ein Gespräch mit oder mal gesprochen mit einer Designerin, die sehr erfolgreich Bürostühle produzieren. Und die haben gesagt, die arbeiten sehr, 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 sehr lange. Also ich glaube, 5, 6, 7 Jahre arbeiten die an einem Stuhl, bis er vom First Brief bis zum, das Ding läuft jetzt in die Produktion, weil die so erfolgreich sind, diese Stühle, dass die sich in einer enorm hohen Stückzahl verkaufen. Und was weiß ich, dass dann Microsoft und Google ihre riesigen Compounds dann nur mit diesen Stühlen ausstatten. Das heißt, jedes Gramm, was du sparen kannst an dem einen Stuhl, das multipliziert sich auf Tonnen, sobald du in diese Maschine reinarbeitest, in diese Komplexität. Und das ist ja, und da merke ich, da so kommt auch ein großer Unterschied mit rein, wenn du einen Stuhl im Team und vielleicht nur 3 in der Woche schaffst, dann ist es eine andere Tragweite an der Stelle, als das als es eben für den Industriedesigner, die Industriedesignerin an der Stelle reinkommt. Aber ich gucke auf die Uhr, und jetzt haben wir nämlich diese schöne Pause gemacht zwischendurch und fangen an, eine neue Folge aufzunehmen. Ich würde sagen, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine tolle E-Mail. Das war ein guter Grund, uns mal hier zusammenzusetzen. Danke für deine Zeit auch an der Hochschule.
Man muss manchmal spontan sein, nicht? Das war ja eine spontane Reaktion.
Ja, hast du drunter geschrieben. Warte, was steht da? Okay, das war eine spontane Meldung. Aber ich kenne das. Ich hatte letztens auch einen Podcast gehört, und der hat mir so gut gefallen, dass ich den Leuten eine E-Mail schreiben musste. So, wo sie sagen, hey, das ist voll super, wie er das macht. Voll gut, voll gut, voll gut.
Ja.
Also, ne, das sind dann, kommt selten vor, dass ich so eine Fan-Mail oder eben auch manchmal sind das Kritik-Mails, schreibe ich selten, aber halt, mache ich nicht, aber aus so einer Begeisterung raus. Jetzt bin ich hier gehuckt, ich muss jetzt mich hier unbedingt dazu melden. Da kommt bei mir auch vor, aber nicht so oft. Genau.
Ich sage übrigens auch danke für die Gelegenheit.
Sehr gerne. Das ist jetzt eine lange Folge geworden, aber manchmal braucht es zu viel Zeit. Gut, merci. Design-Podcast der Burg.